Vor 10 Jahren brachte ein junges Unternehmen aus der Steiermark eine mobile Ladelösung auf den Markt, die sich schnell zum Bestseller entwickelt hat. Die Rede ist vom Energy Kick von Dinitec. Der wird inzwischen nicht nur von Privatnutzern, sondern zum Beispiel auch von Flottenbetreibern geschätzt. Über die Details dazu sprechen wir in dieser Episode. Also los geht's!
Der Energy Kick hat seinen Ursprung in einer Zeit, als es zwar schon einige Elektroautos, aber nur sehr wenige Ladepunkte gab. Doch mittlerweile haben sich die Ansprüche der E-Autofahrer natürlich auch weiterentwickelt, worauf die Dinitec GmbH reagiert hat. Die Dinitec GmbH, das ist das Unternehmen hinter dem Energy Kick. Und ja, das werden wir uns heute unter anderem anschauen, was da so die Änderungen sind.
Genau, eine der neuen Funktionen, die der Energy Kick bietet, ist das Charging for Fleets. Man ahnt also schon, es geht um den Ladebetrieb von Fahrzeugflotten. Aber was genau es damit auf sich hat, das wird uns heute der Gründer und Geschäftsführer von Dinitec erläutern. Herzlich willkommen bei uns, Dietmar Nieder.
Ja, hallo. Schön, heute bei euch zu sein.
Schön, dass du da bist. Der Energy Kick feiert ja in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Wenn du zurückblickst, was war so der entscheidende Moment, an dem du wusstest, dass deine Idee dann wirklich Potenzial hat?
Ja, 10 Jahre Energy Kick ist wirklich schon eine sehr lange Zeit. Also wann habe ich das gewusst? Also ich habe vor den 10 Jahren, habe ich da 2012, 2013 den ersten Zoe bekommen. Dann habe ich mir einfach eine Ladevorrichtung, eine flexible Ladevorrichtung damals gebaut. Und das hat dann Anklang gefunden bei all diesen, bei den noch wenigen, die ein Elektrofahrzeug bekommen haben. Und dann haben wir gesehen, aha, da müssen wir vielleicht ansetzen. Ich selbst war schon in der Selbstständigkeit für solche elektromechanischen Komponenten, die ich da entwickelt und gebaut habe. Und da war das Thema Laden für Elektrofahrzeuge das Thema, das für mich sehr interessant war und die doch sehr, sehr kleine Community-Welt der Elektromobilisten. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das alle haben möchten, dann muss ich das professionell machen. Und auf das habe ich dann gesetzt.
Wie sah denn damals der erste Prototyp aus, den du aufgebaut hast? Und ja, wie lange hast du dann gebraucht, um den letztendlich serienreif zu bekommen?
Ja, das war spannend. Also der erste Prototyp war wirklich eine kleine Box. Da ist die Elektronik drinnen gewesen für die Kommunikation zum Fahrzeug, damit man laden konnte. Man hat auch schon so Adapter gehabt, aber wirklich kabelgebundene Adapter, dass man dann bei den Steckstoßen, ob Schuko oder Starkstrom, was halt so gegeben hat, anstecken konnte. Man muss denken, 2014, 2015, da war die Zeit, da hat es begonnen, da gab es kaum Ladestationen, weder öffentlich noch privat oder irgendwo. Und wenn man ein Elektroauto gekauft hatte, dann hatte man wirklich das Problem, wie kann ich laden, damit ich auch fahren konnte. Und das Thema Laden ist heute wie damals das eines der wichtigsten Themen. Und mit dieser kleinen Box habe ich dann einfach die Möglichkeit gehabt, überall zu laden. Und ja, das war dann wirklich sehr, sehr, unter Anführungszeichen, einfach. Und als wir uns dann entschieden haben, das Produkt wirklich professionell aufzubauen und zu entwickeln, haben wir sicher 1,5 bis 2 Jahre intensiver Entwicklungszeit gebraucht, um das dann wirklich auf den Markt zu bringen. Man muss ja denken, es ist zum einen die Technikentwicklung, aber auf der anderen Seite auch alles rundherum, was für die Markteinführung dann notwendig ist, sei es Marketing, sei es Online-Shop, sei es Produktunterlagen. Auf der anderen Seite die technischen Themen wie Zertifizierungen, Prüfungen, Akkreditierungen und, bis dann das Produkt fertig ist und dann auch verkauft werden kann. Das sind so viele Schritte, aber diese 1,5, 2 Jahre waren sehr, sehr intensiv, weil wir gleich von Anfang an gesagt haben, ein ordentliches Produkt, sauber und gescheit. Und so hat es dann auch mit der ersten Generation mit Energy Kick gestartet.
Was würdest du im Nachhinein sagen, was war schwieriger, die technische Entwicklung, das alles auf Stand zu bringen oder tatsächlich eher so das Markteinführungsthema?
Ich würde sagen, das war ungefähr gleich, es ist eher mehr die Zeit gewesen. Wir haben den Energy Kick damals 2015 vorgestellt auf einem Zoe-Treffen in Linz. In Linz beginnt, sagt man. Und dort war das schon aufbereitet. Das war da quasi schon ein Prototyp in der Endphase vor der Serie. Und dann war das Interesse so groß und Bestellungen sind gekommen und die Leute wollten das Produkt haben und wir haben uns committed, dass wir im Sommer, im Juli, August liefern werden. Und mit diesem Commitment sind viele Fragen gekommen. wann kommt jetzt mein Energy Kick? Ich habe schon bestellt, da und da. In den Foren hat man geschrieben, ich habe die Nummer 3, ich habe die Nummer 14, ich habe die Nummer 70 als Bestellnummer. Die haben sie das irgendwie herausbekommen. Ich weiß auch nicht mehr wie damals, aber und dann war der zeitliche Druck eigentlich da, das Produkt wirklich auf den Markt zu bringen. Und Technik, ich bin viele Jahre schon in der Automotive-Entwicklung tätig gewesen. Mir war vieles bewusst von Anfang an, wie und auf was es drauf ankommt bis zur Markteinführung. Wie vorhin schon gesagt, auch das Rundherum, das hatte aufgebaut werden müssen. Das ist auch schon parallel passiert. Aber wie die Leute draußen gewusst haben, ah, das Produkt gibt's, war dann der zeitliche Druck da. Und den haben wir dann auch bewältigt. Wir haben in der ersten Augustwoche in 2015, ich kann mich noch sehr gut erinnern, die ersten Auslieferungen getätigt und die ersten Videos sind oder Fotos sind in den Going Electric Foren damals, das war ja sehr populär, online gegangen und mit diesen Online-Gehen haben wir noch mehr Anfragen bekommen. Das war sehr, sehr positiv, was wir wirklich so Pionierzeit. Es gibt eine kleine Ladeeinheit, flexibel, man kann überall anstecken, das hat es so gar nicht gegeben und das war schon sehr, sehr motivierend auch, muss man sagen. Und heute blickt man stolz zurück, jetzt sind es 10 Jahre und ich freue mich, dass wir auch mittlerweile viel weiteres aufbauen konnten. Und wie gesagt, die zeitliche Komponente war da sicher noch stärker als wie nur Technik und Markteinführung.
Ja, es ist ja auch in so einem Markt, der sich dann so schnell entwickelt, da ist ja auch Zeit wirklich relevant, wenn man dann zu lange braucht und plötzlich sind vielleicht Wettbewerber da oder dann hat der eine oder andere doch eine Wallbox oder eine Ladestation vor der Tür oder wie auch immer, dann ist natürlich der Markt entsprechend kleiner. Ja, jetzt hat sich das ja auch alles ein bisschen weiterentwickelt und zum Glück ist es jetzt nicht mehr so, dass man suchen muss nach einer Ladestation. Ihr habt trotzdem 2021 die zweite Generation des Energy Kick auf den Markt gebracht. Der hat inzwischen viel mehr Funktionen, eine verbesserte Hardware, also wurde deutlich weiterentwickelt zur ersten Generation. Was waren denn so die wesentlichen Änderungen, die ihr in den letzten Jahren oder auch mit der zweiten Generation dann eingebracht habt?
Also die zweite Generation kann man mit der ersten gar nicht vergleichen. Auch wenn es ein kabelgebundenes Gerät ist, ist es total anders. Zum einen haben wir in den ersten Jahren von Energy Kick vieles gelernt am Markt oder vieles auch an Feedback bekommen, sei es jetzt an Kritik oder Verbesserungsvorschlägen oder Themen, die Netzbetreiber im Wesentlichen haben wollten. All diese Punkte haben wir aufgenommen und ein wirklich aktualisiertes System auf den Markt gebracht, das heute auch noch 2025 weit über den Normen ist. Wir haben wirklich auf Sicherheit Wert gelegt, auf Robustheit und auf die Einfachheit. Und wenn man auf das Gesamtsystem blickt, dann sieht man, wir haben eine Steckereinheit konzipiert, wo man mit einfachen Steckeradaptern, wir sagen Steckeraufsätze dazu, quasi an jeder Stromstelle oder in jeder Steckdose anstecken kann und dann das Fahrzeug quasi überall laden kann. Das ist so die Grundidee von Energy Kick, überall sein Fahrzeug laden zu können. Und mit diesen Steckeraufsätzen haben wir es geschafft, dass sie wirklich klein, kompakt, hochwertig, aber auch intelligent ausgeführt sind. Zum Beispiel, jeder Steckeraufsatz wird erkannt anhand der Seriennummer, nicht nur an dem, welchen Stromrate der Steckeraufsatz hat, sondern auch, was ist es für eine Seriennummer. Das ist gerade heute für das Flottenmanagementsystem sehr wichtig, weil dann kann man unterscheiden, wer hat wo, wie was geladen. Aber grundsätzlich die Steckeraufsätze sind so ausgeführt, dass man wirklich an jeder Steckdose auch extrem sicher laden kann. Da kommt dazu, jeder Steckeraufsatz oder jede Steckeinheit ist temperaturüberwacht, hat mehrere Temperaturstellen integriert, dass jeder Phasenbinder mindestens auch ein Thermalmanagement dahinter hat, wo man erkennt, was geschieht während der Ladung, wie verhaltet sich das Ganze. Auch beim Schuko-Stecker sind bei jedem Phasenbinder vorne nochmal 2 Temperatursensoren, um einfach ein sicheres Laden gewährleisten zu können. Sei es jetzt, ist bei der Installation ein Problem am Steckeraufsatz oder am Energy Kick, das wird erkannt, das wird der Strom reduziert oder bis hin zur Abschaltung, aber was wichtig ist, in der Früh ist entweder das Fahrzeug geladen, es gibt keine Überhitzung, es gibt kein Problem. Das Abzieherkennung, das ist ein Thema, wenn man den Stecker abzieht während der Ladung und man hat da 22 kW Last drauf oder 32 Ampere oder wie auch immer, dann kann da ein Lichtbogen entstehen und das wird verhindert. Es wird erkannt, dass jemand abziehen möchte und während dieses Abziehvorgangs wird voreilend dann der Ladeprozess beendet, sodass kein Strom mehr fließt, wenn die Kontakte sich trennen. Auch ein Sicherheitsmerkmal, das einmalig ist am Markt. Und ja, wenn wir vom Steckeraufsatz weitergehen zur Einheit. Die Einheit ist konzipiert worden, damit sie sehr robust und intelligent ist. Intelligent dafür, damit man im Laufe der Zeit, was jetzt die letzten Jahre passiert ist, auch viele neue Funktionen aufbringen kann, und via Software-Updates und so weiter. Und robust hat sich grundsätzlich sein müssen, weil wir einfach das beste Produkt auf den Markt bringen wollten. Somit ist es so konstruiert worden, dass man mit dem Fahrzeug drüber fahren kann. Es gibt keine Knöpfe oder andere Öffnungen am Gerät, um einfach das Gerät auch entsprechend dicht halten zu können. Man kann mit einer touch-sensitiven Oberfläche, wenn man den Finger drüber fährt, den Strom verstellen auf der Einheit. Das Gerät hat die höchsten IP-Ratings, das heißt die Dichtigkeitsklassen, die es gibt. Wir haben die höchste auch Festigkeitsklasse in der Stoßfestigkeit eingehalten. Wir haben das System so konzipiert, dass man auch auf Dauer 22 kW laden kann und das bei erhöhten Temperaturbedingungen als das, was die Norm erfordert. Zum Beispiel bei 70 Grad 22 kW Dauer ist überhaupt kein Problem, hält das Gerät auch aus. Das hat auch dazu geführt, dass wir zum Beispiel einen der größten Truck-Lieferanten in Europa als unseren Kunden gewonnen haben. Schon damals schon, und der liefert jetzt all seine LKWs, Heavy Duty, Medium Duty und was sie alles für Fahrzeugkategorien haben, mit Energy Kick aus, und die laden mit Energy Kick. Als Beispiel, da findet eine Ladung statt, die hat 600 Kilowattstunden durchgehend mit 22 kW geladen. Da kann man schon sagen, das System kommt dann auf Betriebstemperatur. Sehr, sehr spannend wirklich, wenn man dann diese Ladeberichte sieht, und dann glaubt man, ist das jetzt richtig, aber dann sieht man, jeder ist so, und dann sieht man den Namen dahinter, dann sieht man, aha, ein Truck. Und ja, also Robustheit war ein großes Thema. Und das andere, die Intelligenz. Wir haben das System so konzipiert, dass viele Updates möglich sind für neue Funktionen. Wir haben grundsätzlich schon einige Funktionen bei der Veröffentlichung 2021 am Start gehabt. Es gibt eine App dazu, es gibt eine Cloud-Anbindung. Man kann den Energy Kick über die Cloud verbinden, egal von wo aus der Welt. Man kann die Ladeberichte sich ansehen, man kann den Ladestrom verstellen und viele, viele, viele Dinge. Und ja, so haben wir das aufgesetzt, dass wir wirklich ein robustes System 2021 auf den Markt gebracht haben, das müssen wir auch vielleicht erwähnen, von VDE und ÖVE prüfen lassen und auch zertifizieren lassen. Das heißt, es ist extern akkreditiert geprüft und haben bis heute wirklich eines der sichersten Ladesysteme am Markt.
Mhm. Und seit letztem Jahr, also 2024, habt ihr jetzt praktisch als Funktionsupdate auch dieses Charging for Fleets. Was verbirgt sich dahinter?
Also mit Charging for Fleets haben wir ein System geschafft, das wirklich den Flottenmanager das Leben einfach macht. Es ist so aufgebaut, dass es zum einen extrem einfach ist, wie der User zu seinem Gerät kommt und wie der User oder der Fahrer, wie wir sagen, dann mit dem Gerät verknüpft ist und was der Flottenmanager dann alles machen muss, nämlich fast nichts mehr, außer das erstmalige Anlegen. Und das ist ganz wichtig, damit hier keine Fehler passieren, weil wenn man denkt, man hat eine Flotte von mehr als 100 oder mehreren 100 Mitarbeitern oder Fahrern, die man dann konfigurieren muss und die man dann ins System bringen muss, die man die ganze Zeit warten muss, dann muss das sauber und einfach funktionieren. Und das ist uns mit Charging for Fleets gelungen. Was steckt da dahinter? Der Fahrer bekommt einen Energy Kick, der wird ihm zugewiesen und ladet einfach zu Hause. Das ist die erste Hürde, die größte schon einmal. Wenn der Mitarbeiter ein Elektroauto bekommt, wie kommt er zum Laden? Mit Energy Kick bekommt er einfach mit und fährt nach Hause und ladet. Wenn man eine Wallbox hat, dann fängt schon an, man muss die installieren. Wo wird die installiert? Wie ist der Anschluss? Muss ich auf der Hausmauer ein Loch bohren? Darf ich das überhaupt? Und. Kostet auch sehr viel Geld. Das fällt da alles weg. Und der zweite große Punkt, was da auch immer eine Rolle spielt, ist, jetzt ist der Mitarbeiter nur 3 Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr hier und wechselt die Abteilung. Das wäre noch das Gute, oder er wechselt das Unternehmen. Und dann möchte der Mitarbeiter, ja, das gehört euch, diese Wallbox möchte ich nicht mehr haben. Bitte montiert es mit die ab und stellt es so her, wie es vorher war. Das sind nochmal extreme Kosten, die eventuell auf eine Firma zukommen können. Und da hat der Energy Kick einfach einen riesen Vorteil, weil er einfach flexibel ist, gehört der Firma, bleibt beim Fahrzeug. Wenn der Mitarbeiter geht, geht es mit dem Fahrzeug zurück. Und dieses größere Problem ist einmal weg. Auf der anderen Seite ist es so, man kann eben zu Hause laden. Die Ladedaten werden alle aufgezeichnet. Und das Coole dabei ist, dort, wo die Ladedaten liegen, im Charging for Fleet System oder im Energy Kick System, dort werden sie dann aggregiert für diese Ladeberichte. Was heißt das, was ich jetzt meine, ist, es müssen nicht diese Ladedaten permanent oder am Monatsende oder irgendwann irgendwo hin übertragen werden, wo sie noch einmal aufbereitet werden, sondern dort, wo die Quelle der Daten ist, ist auch die Quelle für Charging for Fleets und auch für die Ladeberichte oder alles, was man daraus noch später braucht, werden da erstellt. Und wie funktioniert das? Im Wesentlichen so, wenn der Mitarbeiter zu Hause ladet, hat er grundsätzlich auch einen Überblick, was hat er wo geladen, möchte er die Ladung vielleicht nicht berücksichtigen oder so. Es gibt viele Möglichkeiten der Einstellung oder der vorkonfigurierten automatisierten Auswahlregeln. Da braucht man eigentlich gar nichts tun und vollautomatisiert bekommt man am Anfang des Folgemonats dann einen Bericht oder der Flottenmanager bekommt einen zusammengefassten Bericht. Der hat all diese Informationen, die vielleicht notwendig sind, zum Nachschauen. Oder auf der anderen Seite ist es aber schon so aufbereitet, dass der Franz Huber 17,80 Euro für in diesem Monat geladen hat. Und das ist dann eigentlich das Wesentliche oder das, was zum Schluss rauskommen muss, damit man weiß, der Franz Huber kriegt seine 17,80 Euro dann rückerstattet.
Mhm. Also im Prinzip bekommt jeder Fahrer erstmal einen Energy Kick dazu. Er braucht halt irgendwo eine Steckdose, das ist natürlich klar, sonst kriegt man auch keinen Strom. Das ist auch klar, aber er kann im Prinzip irgendeine beliebige Steckdose nutzen, die halt vorhanden ist. Und du hattest auch erwähnt, man kann auch auswählen, wenn man jetzt beispielsweise sagt, ja okay, jetzt habe ich ein paar Fahrten durchgeführt, die habe ich jetzt eigentlich privat unternommen, den Strom dafür soll die Firma jetzt nicht erstatten, dass man dann sagt, ja okay, dieser Ladevorgang, der wird ignoriert und dann geht es aber am nächsten Tag wieder auf die Langstrecke im Namen des Unternehmens, dann bitte wieder berücksichtigen, wenn man zurück ist.
Korrekt. Also grundsätzlich, ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, gibt es Steckaufsätze, die sind intelligent. Und im Charging for Fleet-System könnte man sowas verknüpfen. Man könnte sagen, nur an dieser Warnsteckdose zu Hause, weil ich eine Warnsteckdose zum Beispiel verwende, diese Ladedaten werden berücksichtigt. Oder umgekehrt, ich kann sagen, alles in diesem WLAN-Netzwerk, was ich zu Hause habe, wird berücksichtigt oder andere Sachen werden nicht berücksichtigt. Mhm. Da hat man als Flottenmanager ein paar Konfigurationsmöglichkeiten. Jede Firma hat andere Gegebenheiten, jedes Heim hat andere Gegebenheiten. Die kann man grundsätzlich einstellen, dass man sogar solche Nicht-Berücksichtigungen gar nicht extra weghackeln muss oder so, mhm. sondern dass die schon automatisch nicht berücksichtigt werden. Und das sieht man dann auch. Man sieht auch, aus welchem Grund ist eine Ladung nicht berücksichtigt, sodass, wenn der Fahrer am Monatsende dann zum Flottenmanager sagt, hey, ich habe doch da und da geladen, und dann sieht man aber das ganz transparent, das war aufgrund dessen nicht geladen für die Firma und das war für die Firma geladen. Oder der Fahrer sieht es auch schon zuvor, damit entsteht die Frage gar nicht, dass er den Flottenmanager fragt. Und das ist ein großer Unterschied jetzt da, als wie wenn, hat nachher Ladedaten und dann kommt diese internen Supportfälle zum Flottenmanager, die gibt es da nicht, dann hat man eigentlich weniger Arbeit im Flottenmanagement-Bereich. Und das ist das, was ich immer meine. Diese Einfachheit, aber doch Korrektheit und Transparenz, die dann der Fahrer, der Flottenmanager hat, ohne dass diese Fragen aufkommen und jeder weiß, was er eigentlich gemacht hat und zum Schluss auch richtig abgerechnet bekommt.
Wie ist das grundsätzlich von den Schnittstellen her? Da ist ja mal das Thema OCPP, also das Open Charge Point Protokoll. Das ist ja so ein Standard, um quasi Daten von der Ladestation zu übertragen an ein Backend, also ein System, was im Hintergrund arbeitet, wo ich die Daten sammle. Stellt ihr da ein Backend zur Verfügung oder kann ein Unternehmen gegebenenfalls auch ein anderes Backend nutzen, weil es vielleicht da irgendwo ein anderes System aufgebaut hat? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, also EnergyKick unterstützt OCPP schon seit sehr langer Zeit. Also EnergyKick kann sich zu diesen Central Systems, das sind die Backends, anbinden. Und es werden auch laufend neue integriert, weil auch neue CPOs entstehen. Und das ist ein Anwendungsfall. Das wird wirklich auch sehr, sehr häufig gemacht. Und also im Flottenmanagement-Bereich ist es wirklich, entweder bindet der Kunde die Einheit mit OCPP an oder nutzt Charging for Fleets. Was wir sehr häufig sehen, ist, dass viele auf Charging for Fleets auch umsteigen oder Charging for Fleets nutzen möchten, weil es einfach einige der Features oder der Vorteile mit diesem Charging for Fleet-System, diesen Einstellregeln, wie abgerechnet wird, dass diese Übertragung nicht permanent stattfinden muss, einfach einen riesen Vorteil mit sich bringt. Ich möchte jetzt OCPP nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil, funktioniert sehr gut und super. Wir haben aber auf Basis der Rückmeldungen der Kunden Charging for Fleets entwickelt, die eben solche Nöte gehabt haben, was eben dort ein kleines Problem, dort ein kleines Problem, und dadurch ist dann auch Charging for Fleets entstanden. Und man kann dann durchaus sagen, dass eben Charging for Fleets für das Heimladen, Abrechnen perfekt konzipiert ist, weil es genau auf das konzipiert ist. Das sind diese Einstellmöglichkeiten, diese Zusatzfelder, diese Informationsfelder, die auf einen Blick ersichtlich sind, die für jeden Flottenmitarbeiter ersichtlich sind, die bei allen Reports drinnen sind, weil irgendwann muss ich ja Buchhaltung weiterverarbeiten und den Fahrer vielleicht zuordnen. Das ist da einfach verfügbar. Das muss man nicht extra dann irgendwo immer dazu matchen. Und was ich auch vorhin kurz erwähnt habe, diese Datenquelle. Wir übertragen keine Daten irgendwo hin und bereiten die auf, sondern wir nutzen die Grundquelle dort, wo die Daten abgelegt sind. Das ist ein Thema für Datensicherheit, Sicherheit im Generellen, aber auch in der technischen Sicherheit. Weil wenn ich etwas nicht nochmal irgendwo hin übertrage, kann ich nicht noch einmal irgendwann einen Fehler machen. Also diese Fehlerquellen sind weg, weil ich aus der Quelle die Daten ziehe. Das ist jetzt nach außen hin wirkend für jemanden, der jetzt sich nur die Ladedaten anschaut, nicht so relevant oder so greifbar. Aber wenn man ein System hat, wo 100.000 Ladungen täglich oder wöchentlich oder monatlich dann aufbereitet werden müssen, dann ist das schon eine gewisse Wichtigkeit, damit das System auch stabil und richtig und zuverlässig funktioniert.
Also verstehe ich das richtig, dass diese Ladedaten auf dem EnergyKick selber gespeichert werden, oder?
Ja, also EnergyKick ist ja ein flexibles System, das ich ab- und anstecken kann. Ja. Und wir haben das so ausgeklügelt, dass die Daten sowohl im System EnergyKick in unserem Backend als auch am EnergyKick-Gerät gespeichert sind. Am Gerät selbst bis zu 10.000 Ladungen, also mehr, was wir jeweils machen werden. Und das ist ständig synchron. Mhm. Jetzt kann es ja sein, dass, keine Ahnung, durch einen Kommunikationsausfall des Internets, durch einen Stromausfall, irgendwo während einer Ladung die Ladedaten nicht fertig übertragen wurden, dann ist es kein Problem, weil am EnergyKick ist sie korrekt vorhanden. Und sobald der EnergyKick beim nächsten Mal wieder online ist, wird das synchronisiert und die Ladedaten sind wieder korrekt im EnergyKick-System, als wie auch auf dem EnergyKick selbst drauf. Ja. Und auch in der Abrechnung wird es ganz deutlich und klar dargestellt, was ist korrekt übermittelt schon, was ist berücksichtigt, was wird zur Abrechnung berücksichtigt, was nicht, das kommt dann im nächsten Monat. Und somit ist eine Transparenz da, aber auch eine Datensicherheit in Form von, wenn irgendwas ist, egal was, ist der Stromausfall, ist das Internetausfall, es kann ja alles sein, im nächsten Zyklus oder im nächsten Zeitpunkt ist alles wieder synchron und korrekt.
Ja, ich denke gerade, also diese Transparenz und Sicherheit ist natürlich im geschäftlichen Kontext bei Flotten nochmal besonders wichtig. Hast du Praxisbeispiele, welche Unternehmen Charging for Fleets schon nutzen und vielleicht auch ein paar Beispielerfahrungen von solchen Unternehmen, die gemacht haben?
Ja, gerne. Also wir haben wirklich schon sehr, sehr, sehr viele und sehr viele große auch Unternehmen, zum Beispiel die Österreichische Post, die Strabag, Kärcher, Jungheinrich, Arval starten wir gerade los, einer der größten Leasingfirmen überhaupt auch. Und wenn man zum Beispiel die Strabag hernimmt, die startet die Mitarbeiter in ganz Europa übrigens mit EnergyKick aus, wenn die jetzt ein neues Elektrofahrzeug bekommen. Das ist bei der Auslieferung dann schon dabei oder es wird dorthin geliefert, wo die Mitarbeiter das Fahrzeug übernehmen. Somit haben sie einfach von Anfang an eine Ladevorrichtung, die ist auch schon so weit vorkonfiguriert, dass da gar nicht mehr viel zu machen ist. Alle Ladedaten, die da zu Hause dann geladen werden, sind schon im Charging for Fleet System dann aufgezeichnet. Und am Folgemonat bekommt dann die Strabag, das Flottenmanagement, diesen zusammengefassten Bericht. Das ist auch so unterteilt, wie sie ihre Firmenstruktur aufgestellt haben, ob das jetzt Abteilungen sind oder in dem Fall andere Länder sind oder andere Standorte sind. Das ist dann individuell konfigurierbar, aber ist dann aber auch zugeteilt. Man kann es auch auf Strabag intern unterschiedlich abrechnen oder all diese Möglichkeiten, die dann da bestehen, sind eben so konfigurierbar. Und das Wesentliche, was die Strabag auch erfahren hat, ist mit diesem Charging for Fleet System, diese ganzen internen Support-Themen sind extrem runtergegangen, weil diese Transparenz und diese Einfachheit eben dann gegeben war. Und das war eben so wichtig, damit dann das Heimladen so richtig und korrekt aufgesetzt und abgerechnet werden kann bei der Strabag.
Ja, du hattest auch als einen Kunden hier die Deutsche Post, die Österreichische Post genannt. Das fand ich auch interessant, dass die den EnergyKick einsetzen. Das heißt, einerseits ist ja, die Österreichische Post hat ja schon sehr viele Elektroautos auch im Einsatz, auch die Deutsche Post auch. Und ja, dass dann da kann man sich das dann so vorstellen, dass die Mitarbeiter dann mit ihrem Transporter nach Hause fahren, den dort laden, oder finden die Ladungen eigentlich im Depot statt und das ist mehr so ein Notnagel, oder wie ist das bei der Österreichischen Post organisiert, wenn du da die Hintergründe zu hast?
Ja, gerne. Also bei der Österreichischen Post ist es so, ich weiß nicht, In Österreich ist es immer früher schon immer so gewesen, die Postzusteller, die so in den Kettefahrzeugen in der Größenkategorie bei der Post gearbeitet haben, haben früher heimfahren dürfen. Die haben dann eine Heimfahrgenehmigung gehabt und konnten zu Hause oder mit dem Fahrzeug heimfahren, dann konnten nächsten Tag wieder zur Post, haben das aufgeladen und dann ihre Tour gemacht. Und jetzt war das Elektrofahrzeug da und jetzt hat ja nicht jeder zu Hause eine Ladestelle. Und auch, wie wird das verrechnet und so weiter. Und dann war auf einmal dieses Heimfahren nicht mehr möglich. Und EnergyKick war dann eine zentrale Komponente, damit dieses System, das sie früher schon gehabt haben, wieder möglich gemacht wurde, weil, ja, der Postmitarbeiter mit dem Postfahrzeug hat einen EnergyKick dabei, der fährt nach Hause, zu Hause werden diese Ladedaten gesammelt und der Postmitarbeiter kriegt das Ganze vergütet. Und der zweite große Vorteil dahinter war dann noch, die Poststellen mussten nicht alle mit Ladestellen ausgestattet werden, sodass die ganzen Fahrzeuge entweder über Nacht oder in der Früh oder nach welchem Konzept auch immer geladen werden konnten. Erstens haben die Poststellen mit 10, 20, 40, 50 oft mehr Fahrzeugen, das kann man dann fast nicht gewährleisten. Und damit ist das aufgeteilt worden. Die haben eine Win-Win-Situation gehabt. Zum einen die Installationskosten und auch diese Ladeanschlusspunkte mussten nicht bereitgestellt werden, weil die Mitarbeiter das Fahrzeug zu Hause schonend laden konnten. Und zum zweiten, der Postmitarbeiter durfte sein Fahrzeug wieder mit nach Hause nehmen und konnte diese Heimfahrmöglichkeit wieder nutzen. Und das war wirklich ein Win-Win. Und auf der anderen Seite haben wir in Österreich auch ein System, wo wir eine Obergrenze, die steuerlich okay ist, zum Ausbezahlen ausnutzen konnten. Und die Post hat gesagt, wir machen auf alle Fälle diese Obergrenze, zahlen allen Mitarbeitern den maximal möglichen Tarif für den Heimstrompreis, der steuerfrei ausbezahlt werden kann. Und damit hat der Postmitarbeiter einen dritten Bonus gehabt. Also das war wirklich eine sehr, sehr tolle Story. Und mittlerweile ladet die Post weit über 100.000 Kilowattstunden im Monat.
Also schon eine ordentliche Menge, die da zusammenkommt. Klar, aber Post hat halt auch eine große Flotte und die ist täglich unterwegs. Das läppert sich dann zusammen. Ich habe noch eine ergänzende Frage. Den EnergyKick kann man ja auch mit einem Typ-2-Stecker jetzt bestellen. Also durch euer neues Stecksystem kann man ja einen Typ-2-Stecker auch anbringen. Damit könnte ich doch theoretisch auch öffentliche Ladestationen nutzen oder halt vielleicht auch mal eine Wallbox, wenn es irgendwo eine gibt, die einen Typ-2-Dose hat. Kann ich diese Daten dann beispielsweise auch mit einsammeln und für die Vergütung nutzen?
Ja, korrekt. Also der Typ-2-Steckeraufsatz macht einmal diese Mode-2-Ladeeinrichtung. Das ist der EnergyKick, wenn man eine Steckdose hat und den Fahrzeugstecker mit der Funktionsbox in der Mitte, zu einem Mode-3-Kabel, kann man sagen. Also Mode-3-Kabel ist wieder das normale Kabel mit Typ 2 zu Typ 2, also von der Wallbox zum Fahrzeug. Und wie gesagt, der Typ-2-Steckeraufsatz macht es zum normalen Ladekabel. Aber auch diese Ladedaten werden mit aufgezeichnet und im Charging for Fleet System kann man das auch verwenden. Und da kann man grundsätzlich sagen, dieser Typ 2 soll berücksichtigt werden oder soll grundsätzlich in der gesamten Flotte nicht berücksichtigt werden. Weil es kann ja sein, dass man dann das öffentlich verwendet und öffentlich sowieso mit der Ladekarte das freischaltet. Und dann ladet man aber auch über EnergyKick. Diese Daten werden erfasst, kann man auch einsehen, aber werden automatisiert nicht in der Abrechnung berücksichtigt, als Beispiel. Das ist der häufigste Anwendungsfall. Aber beides ist möglich. Also man hat die Steckeraufsätze und in dem Fall diesen auch für diese Wallbox-Anschlussmöglichkeit. Und auf der anderen Seite ist es aber auch im Charging for Fleet-System so berücksichtigt, dass es nicht zu Doppelauszahlungen kommt.
Für mich immer noch interessant, so ein kleiner Blick in die Zukunft. Was für Trends siehst du im Bereich Flottenladen in den nächsten kommenden Jahren?
Also Flottenladen, ich glaube, der gesamte Bereich Elektromobilität wird wieder viel interessanter, als er in den letzten Jahren war. Man hört es ja jetzt in den Medien, es wird diskutiert über die Förderungen, es kommen wieder Förderungen, aber nicht nur deshalb, sondern auch grundsätzlich Elektromobilität schreitet voran und wird immer mehr interessanter. Flotten wären auch interessanter, weil die schneller wachsen wie der grundsätzliche Markt der Elektromobilität. Und dadurch ist das Flottenladen sicher auch der größere Wachstumsmarkt, aber grundsätzlich wird Elektromobilität steigen. Und wir haben mit Charging for Fleets das System geschaffen, dass wir auch dieses Marktsegment bedienen können. Und was sicher ein Thema bei uns ist, wir werden weitere Vorteile für das Abrechnungssystem oder auch für die Verwaltung im Charging for Fleet System schaffen, dass es wirklich alle Firmengruppen und Konstellationen, sei es jetzt, ob das eine Holding ist mit vielen Untergruppen oder einfach anders organisierte Firmen sind, das System so aufbauen, dass jeder da drinnen dann auch diese Einfachkeit in der Abwicklung, wie das Gerät zum Fahrer kommt, aber wie auch die Abrechnung stattfindet, dann bekommen kann. Und das ist das Wesentliche zum Schluss, dass der Flottenmanager entspannt einen Überblick hat, eigentlich nicht viel tun muss, auch diese Abrechnung dann automatisiert funktioniert. Und dann haben wir alle was gewonnen, weil das ja auch den Vorteil mit sich bringt, dass man Elektromobilität dann noch weiter vorantreiben kann.
Mhm. Ja, das ist halt der große Unterschied dann zum Sprit, dass man eben den Strom grundsätzlich mal überall bekommen kann und das vielleicht auch noch viel, viel besser miteinander verknüpfen kann und nutzen kann. Und da wird es noch viel geben. Es sind noch so viele Flotten, die noch nicht elektrifiziert sind. Und wo ich immer denke, ja, das schreit eigentlich danach, dass jetzt hier die Leute mit einem E-Transporter oder mit einem E-Dienstwagen irgendeiner Form unterwegs sind. Da werden noch einige solche Lösungen benötigen, da bin ich ganz sicher.
Und weil du zu den Neuerungen gefragt hast, eines der neuen Systeme ist jetzt, dass auch die Auszahlung des Zahlungsbetrages über Charging for Fleets abgewickelt werden kann. Das heißt, der Gesamtbetrag wird von der Firma einbehoben, wird auf die Fahrer verteilt, auf die Fahrerkonten ausbezahlt, jeder bekommt seinen Beleg bzw. die Firma die Rechnung. Und das macht das gesamte System noch mehr runter. Also es ist nicht nur mehr, die Ladedaten werden aggregiert, der Energy Kick wird einfach integriert, alle Daten sind vorhanden, sondern auch der Geldtransfer von der Firma zum Fahrer für den Kostenersatz wird über Charging for Fleets abgebildet.
Ja, dann Dietmar, vielen Dank, dass du bei uns hier im Podcast warst und das Charging for Fleets vorgestellt hast. Ich denke, jetzt hat man einen deutlich besseren Blick, was alles damit möglich ist und dass es sehr viele Anwendungsfälle abdeckt. Und ja, so wie man euch kennt, entwickelt ihr da fleißig weiter und darf man sich noch auf weitere Updates und neue Funktionen freuen, die ihr noch in Zukunft dann plant.
Ja, genau, das ist unser Antrieb. Die Motivation bekommen wir dadurch, dass wir von Kunden das Feedback bekommen, dass die Funktion, die wir jetzt gemacht haben, super funktioniert. Dann bekommen wir Feedback, was alles notwendig ist. Das ist unser Antrieb, das neu zu machen. Und da werden wir immer am Zahn der Zeit sein und immer neue, coole Funktionen, die auch nutzvoll und sinnvoll sind, für die Kunden schaffen.
Cool. Alles klar.
Danke dir.
Dann vielen Dank.
Sehr gerne, danke auch, dass ich dabei sein durfte heute und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen einen Einblick geben über das, was wir so machen.
Außerdem möchten wir hiermit noch einmal an unsere Leserwahl erinnern. Und zwar suchen wir gemeinsam mit unseren Premium-Partnern EMBW, Mennekes und balkonkraftwerk.de mit euch die Elektrohelden 2026. Dazu könnt ihr in 15 Haupt- und 2 Bonuskategorien eure E-Auto-Favoriten wählen und am Ende einen Gesamtsieger küren. Insgesamt stehen über 200 Elektroautos zur Wahl und ja, wenn ihr da abstimmt, könnt ihr sogar noch etwas gewinnen. Und zwar verlosen wir unter allen Teilnehmenden einen Sunlit Solar Two-Way Speicherturm. Das ist ein Heimspeicher mit 4,3 Kilowattstunden Batterie und integrierten Wechselrichter im Wert von rund 3.200 Euro, der uns freundlicherweise von balkonkraftwerk.de zur Verfügung gestellt wird. Außerdem verlosen wir eine hochwertige Mennekes Wallbox Amtron 4U im Wert von rund 1.300 Euro. Die Wallbox unterstützt unter anderem das Solarladen und ist dank MID-Zähler auch für die Dienstwagenabrechnung geeignet. Dazu gibt es noch als weiteren Gewinn 2 Wochen mit dem Opel Grandland Electric. Also da könnt ihr auf große Tour mit dem großen Elektro-Opel gehen. Und zusätzlich verlosen wir noch 10x50 € Ladeguthaben für das Laden an EMBW-Ladestationen. Und ja, damit könnt ihr einen größten HPC-Ladenetzbetreiber Deutschlands problemlos aufladen. Teilnehmen könnt ihr auf der Seite bit.ly/elektrohelden2026. Wem das jetzt alles zu schnell ging, den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und ihr findet diesen natürlich auch auf unserer Homepage www.elektroautomobil.com. Dann drücken wir euch die Daumen für das Gewinnspiel, wünschen euch viel Spaß bei der Abstimmung zu euren Elektrohelden und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr von der Leserwahl euren Freunden und Bekannten und Partnern, Kollegen berichtet und alle dazu animiert, bei der Wahl mitzumachen und auch die Chance auf einen der Gewinne wahrzunehmen. Ja, dann vielen Dank wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.